Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Herzlich willkommen. Werte oder Wirtschaft? Was treibt die EU? Unter dieser Überschrift diskutieren in den kommenden 55 Minuten der Wissenschaftler und EU-Experte Christian Freudelsberger, die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner und Piotr Boras, Leiter des Warschauer Büros des European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik. Herr Boras, was treibt die EU? Das kann man so und so verstehen, entweder unter dem Motto, was treibt die da eigentlich, worüber sich der Laie wundert und der Fachmann erst recht, was da so auf der europäischen Bühne manchmal passiert. Oder man versteht die Frage so, dass es tatsächlich darum geht, was die Union antreibt, im Kern zusammenhält. Also eher gemeinsame Werte oder Wirtschaftsinteressen. Wie verstehen Sie es denn, so oder so?
Ich glaube, es gibt keinen Gegensatz zwischen den Werten und den wirtschaftlichen Interessen der Europäischen Union. Die Union ist entstanden als eine Antwort auf eine tiefe Krise der europäischen Werte nach dem Zweiten Weltkrieg, als eine Antwort auf den Krieg und als ein Friedensprojekt. Aber ein Friedensprojekt und ein Werteprojekt, das sich auf der Grundlage gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen etabliert hat. Und ich glaube, Werte und wirtschaftliche Interesse gehen zusammen und das ist eben gemeinsam ein wichtiges Fundament des gesamten europäischen Projekts.
Wir haben für diese Sendung jetzt hier in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu unserem Thema gesammelt, die ich an mehreren Stellen in unsere Diskussion einspeisen werde. Zum Beispiel die erste an Sie, Christian Freudelsberger, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hertie School und Forschungskoordinator am Jacques Delors Center, einer europäischen Denkfabrik. Sophie nämlich aus Frankfurt am Main fragt, ob die EU auch ohne gemeinsame Werte funktionieren würde.
Nein, das könnte sie nicht. Es wird immer wieder darüber gesprochen, dass es auch möglich wäre, gewissermaßen zurück zu einer Wirtschaftsunion zu gehen, zurück zu einem funktionierenden Binnenmarkt, zu einem Integrationsniveau, das vielleicht vor Maastricht einmal erreicht war. Aber selbst zu dieser Zeit war die Europäische Union auf jeden Fall ein wertegeleitetes Projekt und auch ein politisches Projekt. Der gemeinsame Markt war immer ein Mittel zum Zweck, immer ein Mittel zur Durchsetzung politischer Interessen und politischer Werte letztlich. Deshalb Werte und Wirtschaft schließen sich keinesfalls gegenseitig aus.
Franziska Brandner ist parlamentarische Geschäftsführerin und Sprecherin für Europapolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Ein Nürnberger Abiturient fragt, ob wirtschaftliche Interessen die Auseinandersetzung mit Werten eben doch überlagern.
Man kann wirtschaftliche Interessen gar nicht komplett getrennt von Werteinteressen diskutieren. Und ich würde gerne nochmal anknüpfen, dass zu Beginn das ein großes friedenspolitisches Projekt war und auch ein Projekt der Freiheit nach den furchtbaren Verbrechen des Naziregimes. Und dass damals die Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl ja genau dazu diente, dass Deutschland keinen Krieg mehr alleine führen kann. Und deswegen war die wirtschaftliche Grundlage genau so ausgerichtet, dass es dem politischen Ziel des Friedens und der Freiheit dient. Und jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass es immer wieder auch Momente gab, in denen die Werte das Fundament waren, zum Beispiel für die Erweiterung nach Osten, aber auch vorher schon Griechenland, Spanien. Das heißt, es war immer wieder Teil des europäischen Projektes. Und es gibt aber heftige Streitigkeiten innerhalb der Europäischen Union um wirtschaftliche Interessen. Und die EU ist genau das Projekt, um zu sagen, diese regeln wir friedlich. Ich glaube, die wirtschaftlichen unterschiedlichen Interessen werden nie verschwinden. Aber das gemeinsame politische Ziel ist, diese friedlich zu regeln und im Rahmen einer Rechtsstaatlichkeit, wo Recht herrscht und nicht das Recht des Stärkeren.
Trotzdem, nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, muss man ja festhalten, dass das vielleicht nicht alle in der EU so sehen, noch nicht mal alle Mitgliedsländer, dass manche die Union als reine Wirtschaftsgemeinschaft verstanden haben. Ich erinnere an Großbritannien, das, als es 1973 beitrat, eigentlich immer nur den Binnenmarkt wollte und das politische Einigungsprojekt bekommen hat, ohne es so richtig sehen zu wollen.
Das Interessante bei den Austrittsverhandlungen ist gerade zu sehen, dass die Briten ganz zentral zum Beispiel beibehalten wollen, die Kooperationen für die innere Sicherheit beibehalten wollen, die Justizkooperation. Also dass sie genau politische Bereiche, die auf Werten, auf Grundrechten aufbauen, unbedingt beibehalten wollen. Aber die Debatte in Großbritannien, da stimme ich Ihnen recht, war immer eine merkantile, wie viel zahlen wir, wie viel kriegen wir. Diese furchtbare Debatte um was kriegen wir, die herrscht durchaus auch in vielen Ländern vor.
Wenn man von Großbritannien spricht und dem Wertekontext, ich glaube, es ist eins wichtig zu unterstreichen, nämlich in der ganzen Diskussion muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Also die eine ist die Zukunft der politischen Integration Europas und da Großbritannien immer ziemlich skeptisch. Aber die andere Sache ist die Frage der fundamentalen Werte und Regeln der Europäischen Union. Und die sind im Artikel 2 definiert. Da geht es um Demokratie, um Menschenrechte, um vor allem Rechtsstaatlichkeit, Schutz der Minderheiten und so weiter. Und diese Werte sind von den britischen Regierungen nie in Frage gestellt worden. Ich glaube, das, was heute in der Union passiert und was wirklich das zentrale Problem für das politische Projekt Europas ist, ist, dass es eben unterschiedliche politische Strömungen an Bedeutung in der EU gewonnen haben und auch an der Macht sind, die eben diese Werte explizite oder implizite in Frage stellen. Und das ist das eigentliche Problem, weil ich kann mir vorstellen, dass es ja Unterschiede geben kann zwischen den europäischen Regierungen, wie weit die politische Integration gehen sollte, wie eng wir zusammen im Bereich der Außenpolitik oder Sicherheitspolitik zusammenarbeiten sollen. Aber wenn zum Beispiel und vor allem, glaube ich, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wird, dann steht meiner Meinung nach das gesamte Projekt vor einer wirklichen Herausforderung, wenn nicht vor einem Zusammenbruch.
Wir werden über die Rechtsstaatlichkeit und die Diskussion darum und über die Mechanismen, wie man unterstützen kann, dass sie wirklich als solche erhalten bleibt, ausführlich diskutieren. Ich möchte noch einen kleinen Moment bei dem grundsätzlichen Gedanken bleiben. Frau Brandner, als die Wirtschaftsunion, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 gegründet wurde, wir haben es schon gesagt, war das so eine Art ökonomischer Umweg für die Einigung Europas und vor allen Dingen für das Friedensprojekt Europa. Aber spätestens mit Maastricht, Anfang der 90er, als aus der Gemeinschaft der Europäischen die Europäische Union wurde, da war schon auch noch dem Letzten klar, dass es eben um mehr geht als um die Wirtschaft. Und kann es sein, dass viele Europäer zu diesem Zeitpunkt da ein Projekt bekamen, das sie eigentlich nicht eingekauft hatten? Also dass es vielen, nicht nur den Briten, zu weit ging?
Sie haben jetzt die Verträge angesprochen. Ich würde auch immer noch hinzufügen, ein großer Schritt war die Schaffung der Europäischen Grundrechtecharta, die mit dem Lissabon-Vertrag dann ja auch dann in Kraft getreten ist. Und ich erinnere mich sehr wohl daran, auch in Frankreich 2005 war die Debatte stark um die Grundrechtecharta und was das bedeutet. Von daher glaube ich nicht, dass man sich das blind eingekauft hat. Aber ich glaube eher, dass manchmal dieses Gefühl entsteht, es geht nur um die Wirtschaft, weil es für viele oder bei einigen Entscheidungen eher um die Frage geht, setzen sich große Wirtschaftsinteressen, also transnationale Unternehmen durch oder ich sage mal klassisch das Gemeinwohl. Ein Beispiel, die Frage eine Harmonisierung der Steuerpolitik, Steueroasen, die es innerhalb der Europäischen Union gibt, wo einzelne Länder das ganz klar ausnutzen und dann andere europäische Länder einen Nachteil haben. Und ich glaube, das ist häufig das, was aufstößt bei Bürgerinnen und Bürgern, zu sagen, wie kann es denn sein, dass hier Einzelländer so daraus Profit schlagen oder dass einzelne Sektoren nicht gut genug reguliert werden. Der Finanzmarktsektor wurde dereguliert durch die Europäische Union und erst zu spät wieder reguliert. Und da würde ich dann immer wirklich darauf pochen, dass das mehrheitlich getroffene politische Entscheidungen sind und deswegen nicht unbedingt die Grundlage in Frage stellen, aber dass wir natürlich immer darauf achten müssen, dass die sozialen Aspekte, die Grundrechte im sozialen Bereich auch nicht untergehen.
Herr Preudelsbacher.
Ich denke, dass der Eindruck, dass man hier etwas bekommen hat, was man nicht eingekauft hatte, gewissermaßen, in der Form eigentlich nicht korrekt ist. Maastricht ist nicht der Beginn der politischen Union gewesen. Es gab schon Integration und Kooperation im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft, die deutlich über den Binnenmarkt hinausging in früheren Jahrzehnten. Also beispielsweise die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres, im Bereich Terrorbekämpfung, im Bereich der europäischen politischen Zusammenarbeit, also der Außenpolitik, im Bereich der Währungspolitik schon in den 70er und 80er Jahren. Ich darf auch daran erinnern, dass der Euro beispielsweise, also die gemeinsame europäische Währung, bereits beim Europäischen Rat im Mai 1988, also weit vor Maastricht und sogar weit vor der deutschen Wiedervereinigung beschlossen wurde. Man hat also nicht mit Maastricht was bekommen, was man eigentlich nicht hätte wollen. Die politische Union gab es schon davor. Und es gibt auch interessante historische Forschung beispielsweise, die den britischen Diskurs nach dem EG-Beitritt damals 1973 analysiert und zu dem Schluss kommt, dass keineswegs der dominante Diskurs war, dass es immer nur darum ging, das ist der Binnenmarkt und wir haben ein wirtschaftliches Projekt, sondern dass beispielsweise Politiker wie Harold Macmillan auch schon in der Zeit über die EG als ein politisches Projekt gesprochen haben. Es war von Anfang an klar, es ist ein politisches Projekt, nicht nur ein rein wirtschaftliches. Politik und Wirtschaft gehören zusammen.
Spätestens allerdings mit dem Lissabon-Vertrag sind, Sie haben es eben auch schon gesagt, Frau Brandner, die Grundrechte verbindlich festgeschrieben, darauf aufbauend weitere Werte, die auch im Lissabon-Vertrag genannt werden. In allen Mitgliedstaaten sollten sie gemein sein und die Gesellschaften sollten allüberall durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern sich auszeichnen. Das allerdings gilt nicht oder nicht mehr so für alle 27 uneingeschränkt, oder?
Das Problem bei der Grundrechtecharta war, dass sie durch die Veränderungen, die hier stattgefunden haben, am Ende nicht mehr allgemeingültig ist für alle Gesetze, national oder europäisch, sondern nur noch anwendbar ist für europäische Gesetze und nationale Gesetze, die europäisches Recht umsetzen. Und das ist der Haken, den wir bei der Europäischen Grundrechtecharta haben. Deswegen haben wir zum Beispiel die Situation, dass in Ungarn die Europäische Kommission, wenn es um Wissenschaftsfreiheit geht, nicht direkt agieren kann auf Grundlage der Grundrechtecharta, wo eigentlich die Freiheit der Wissenschaft festgeschrieben ist, sondern dann Umwege geht über Wettbewerbsrecht und sich andere Wege finden muss, um das anzugehen. Das ist wirklich der Haken der Europäischen Grundrechtecharta, dass sie leider noch nicht auf rein nationales Recht anwendbar ist.
Ich glaube, man muss schon festhalten, dass Polen und Ungarn sich jedenfalls in der Sicht der meisten von den Werten der liberalen Demokratien anderer EU-Länder mit den aktuellen Regierungen entfernen. Sie sind zudem Brüssel-Kritiker, Unionskritiker, aber gleichzeitig die größten Nettoempfänger von EU-Geldern. Und das bringt die Menschen dazu, sich zu fragen, wie Jan aus Heidelberg und auch noch andere in unserer kleinen Umfrage, wie ist es vertretbar, dass diese Länder gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit etwa verstoßen und sie trotzdem noch so viel EU-Mittel zugespielt bekommen?
Es ist natürlich in keinster Form erstrebenswerter Zustand, in dem wir uns befinden, aber man muss natürlich auch sehen, was ist denn die Europäische Union und was hält sie im Innersten zusammen? Ich würde vermuten, dass relative Einigkeit darüber besteht, dass die Europäische Union zumindest mal kein Föderalstaat ist. Das heißt, die Europäische Union kann ihre Gliedstaaten nicht zur Loyalität zwingen. Es gibt im Artikel 4 des Vertrags über die Europäische Union den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union und den Institutionen. Das ist einer der ganz, ganz zentralen Grundsätze dessen, wie die Europäische Union funktioniert. Und diese loyale Zusammenarbeit funktioniert über das Recht. Die EU ist im Kern eine Rechtsgemeinschaft. Nimmt man ihr dieses Recht weg, die Möglichkeit, Recht zu setzen und dass dieses Recht auch in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird, nimmt man ihr die Rechtsstaatlichkeit auf der Mitgliedstaatenebene weg, dann bleibt nicht mehr sehr viel übrig von ihr, weil sie eben die anderen Möglichkeiten nicht hat, die Föderalstaaten normalerweise haben, um Loyalität unter den Gliedstaaten herzustellen. Einer der Hebel, den die EU dann hat, ist eben ihr Budget. Das ist normalerweise auch der Fall in anderen Mehrebenensystemen, dass eben die Zentralregierung oder die zentrale Loyalität unter den Gliedstaaten herstellt mit dem Haushalt. Und das ist etwas, wo jetzt gerade drüber gesprochen wird, eben im Rahmen der Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen, dass man eben einen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus schafft. Und ich glaube, das ist der Hebel, den die EU hat gegenüber diesen Staaten und den sie auch nutzen sollte.
Über diesen Mechanismus reden wir noch, aber auf der anderen Seite hat die EU-Kommission ja durchaus schon Mittel, um mit dem Budget einen gewissen Druck auszuüben. Ein Beispiel, die EU-Kommission hat jetzt gegen 6 polnische Kommunen eine Kürzung der Fördergelder verhängt, weil diese gegen die Werte der Union verstoßen. Da geht es um LGBT-freie Zonen, also dass heterosexuelle Menschen ausschließlich dort willkommen sind und alle anderen nicht. Und das bringt einen 30-jährigen von uns angesprochenen jungen Mann zu der Frage, was spricht dagegen, Länder mit finanziellen Mitteln dazu zu bringen, sich an Werte zu halten? Also warum gibt es von dieser Sorte von Sanktionen nicht schon mehr?
Warum hat dieses finanzielle Mittel zur Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit, warum hat es noch nie gegeben? Das erfordert eines einstimmigen Beschlusses des Rates der Europäischen Union. Das heißt, die eventuell betroffenen Länder können da unter Umständen ihr Veto einlegen. Und vor allem stellte sich diese Frage in den letzten Jahrzehnten nicht. Also da herrschte ein relativ breiter Konsens darüber, dass Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit eben die Prinzipien sind, auf denen die Europäische Union fußt.
Aber die EU-Kommission, Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche, hat doch die Möglichkeit, Fördergelder wie im genannten Fall zu kürzen. Warum passiert das dann nicht häufiger?
Das ist natürlich sehr schwierig. Also das kann natürlich passieren, aber es ist schwierig. Das Beispiel, das Sie genannt haben, ist ein relativ berühmtes Beispiel geworden. Es gibt in Polen eine Bewegung auf der lokalen Ebene, wo bestimmte sehr konservativ eingestellte Politiker und Gemeinderäte Beschlüsse gefasst haben, denen zufolge die betroffenen Gemeinden eben LGBT-frei sein sollten. Das sind so politische Erklärungen, die haben zwar keine juristischen, keine rechtlichen unmittelbaren Folgen, aber die schaffen natürlich ein gewisses Klima der Feindschaft gegenüber den Homosexuellen. Und die Kommission ist auf dieser Grundlage zu dem Schluss gekommen, dass die finanziellen Mittel, die für die Städtepartnerschaften zur Verfügung gestellt werden im EU-Haushalt, dass sie eben an diese Gemeinde nicht ausbezahlt werden können, weil da eine Vermutung geben kann, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen von dieser Förderung ausgeschlossen werden. Das bezieht sich auf ein sehr spezifisches Programm mit einer sehr spezifischen Begründung und ist natürlich nicht in dieser Form auf den ganz großen Topf anwendbar, wie zum Beispiel Grassubventionen bzw. Strukturmittel. Und deswegen gibt es jetzt Überlegungen in der Kommission, im Europäischen Parlament, im Rat, auch, wie man eben diesen finanziellen Hebel besser und umfangreicher anwenden könnte, um die Rechtsstaatlichkeit zu fördern und zu gewährleisten.
Denn die Frage ist ja tatsächlich, inwieweit der Schutz der Rechtsstaatlichkeit, und der ist so formuliert, ist ein wichtiger Wert, die Rechtsstaatlichkeit, inwieweit der in erster Linie deshalb bisher ein frommer Wunsch bleibt, weil das angesprochene Verfahren, von dem Herr Buras auch gerade redete, das Artikel 7-Verfahren, wenn die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr gesehen wird, an irgendeinem Punkt eine Einstimmigkeit minus 1 braucht, also nur der Staat gegen dieses Verfahren läuft, würde nicht mitstimmen. Und diese Einstimmigkeit bisher so schwer herzustellen ist, dass es ein zahnloser Tiger ist.
Frau Riedl, ich würde Ihnen erstmal noch mal gerne dazu stimmen, dass die Europäische Kommission schon heute mehr machen könnte in Kooperation mit der Antibetrugsbehörde, mit dem Europäischen Rechnungshof, um gerade auch mit Blick auf Betrug, auf Vetterles-Wirtschaft, was wir in Ungarn stark haben, in Tschechien, härter vorzugehen. Also ich glaube, wir haben existierende Möglichkeiten, die noch längst nicht ausgereizt sind, aber sie werden nicht die Agrarfonds und weitergehende Gelder auch wirklich dafür anwendbar sein. Deswegen brauchen wir einen neuen Mechanismus, weil es nicht nur moralisch notwendig ist, dass Demokratiezerstörer keine Gelder bekommen, sondern ich es auch dem deutschen Steuerzahler nicht erklären kann, warum wir mit unseren Steuergeldern die Macht von Orbán in Ungarn sichern. Ja, man muss immer wieder noch mal wissen, dass über 10% der staatlichen ungarischen Ausgaben sind europäische. Ja, jeder 10. Euro, den Herr Orbán staatlich ausgibt, kommt von europäischen Geldern. Und das ist eben nicht so, dass wir für einen Rechtsstaatsmechanismus mit Blick auf den Haushalt die Einstimmigkeit bräuchten, denn es geht um die Haushaltsordnung und die wird mit qualifizierter Mehrheit verabschiedet. Und da hätte Ungarn und Polen keine Sperrminorität. Jetzt wurde das politisch gelingt mit dem Haushalt an sich. Das ist aber eine Frage, die man eingehen muss. Ja? Also linkt man das? Das haben jetzt die Staats- und Regierungschefs getan. Dann hat Orbán natürlich gesagt, naja, sonst stimme ich dem Haushalt an sich nicht zu. Der ist einstimmig. Aber ich finde, man kann auch andersrum spielen. In den letzten 7 Jahren war absolut gesehen Polen der größte Empfänger und relativ im Bruttonationaleinkommen Ungarn. Die sind auf unsere Gelder auch angewiesen. Und deswegen finde ich, kann man wirklich sagen, wer europäisches Geld will, darf zu Hause seine Demokratie nicht zerstören. Und das müssen wir jetzt durchsetzen, sonst verliert doch die Europäische Union jegliche Grundlage, auch nach innen und nach außen die Menschenrechte und die Demokratie zu verteidigen.
Denn wir reden hier von 83 Milliarden rund im Falle Polens und um die 25 Milliarden im Falle Ungarns. Herr Freudelsberger.
Ja, ich kann es nur unterstreichen, was Frau Brandner gerade gesagt hat. Also das ist jetzt der Hebel, an dem man ansetzen kann. Der europäische Haushalt ist bisher auf eine sehr spezielle Art und Weise konstruiert. Er wird immer über 7 Jahre hinweg verhandelt. Es ist auch von vornherein klar, wo die Mittel herkommen und wo sie hingehen. Das heißt, die Europäische Kommission ist zwar in der Lage, in bestimmten Bereichen gewissermaßen hoheitlich darüber zu entscheiden, wo Mittel hingehen. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt in dem Fall Polen letztlich weniger Gelder aus dem derzeit noch laufenden europäischen Haushalt bekommt, nur weil bestimmte polnische Projekte oder Städtepartnerschaften in dem Fall nicht mehr unterstützt werden. Dafür braucht man jetzt eine gesetzliche Grundlage. Dafür ist jetzt dieser Verordnungsentwurf im Europäischen Parlament ja eigentlich schon seit ein paar Jahren auch vorliegend, auf den man sich bisher mit dem Rat noch nicht gemeinsam hat einigen können. Jetzt haben aber vor ein paar Tagen eben die großen Parteiengruppen im Europäischen Parlament, also die Konservativen, die Liberalen, die Sozialdemokraten, die Grünen, die auch zusammen mehr als 2/3 der Sitze im Europäischen Parlament eben haben, angekündigt, dass sie ihr Haushaltsrecht, eines ihrer originären souveränen Rechte, eben dass der mehrjährige Finanzrahmen am Ende auch vom Europäischen Parlament abgesegnet werden muss, dass sie dieses Recht nutzen wollen, um im Gleichschritt gewissermaßen mit der Haushaltsgesetzgebung jetzt auch einen solchen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus im EU-Sekundärrecht zu verankern.
Der Gipfel hat beschlossen, dass es einen wie auch immer gearteten Mechanismus geben soll, um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Das ist in gewisser Weise, wenn man so will, ein Fortschritt, denn das hat es, glaube ich, im Budget noch nie als Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit gegeben. Das große Problem ist nur, wie wird dieser Mechanismus in Gang gesetzt? Da scheint es so, als ob da eine relativ wachsweiche Formel gefunden wird, die dann eben dem Tiger doch wieder den Zahn zieht, indem es so sein könnte, dass ein Vorschlag der EU-Kommission, den Mechanismus in Kraft zu setzen, eine qualifizierte Mehrheit zustimmen muss, damit er in Gang gesetzt wird. Ursprünglich war mal gesagt, die EU-Kommission kann ihn in Gang setzen, wenn nicht eine qualifizierte Mehrheit dagegen spricht. Was sehr viel unwahrscheinlicher gewesen wäre.
Ich glaube, das ist jetzt eine der härtesten Zankäpfel in dieser Haushaltsdiskussion in den kommenden Monaten. Und da wird es auch darum gehen, welche Lesart dieser Beschlüsse vom Juli dieses Jahres, Beschlüsse des Europäischen Rates, die Oberhand gewinnt. Diese weiche Formulierung, die bezieht sich auch auf die Art und Weise, wie überhaupt dieser mögliche Rechtsstaatlichkeitsmechanismus vom Europäischen Rat angenommen werden soll. Benötigt es eine Einstimmigkeit im Rat oder nicht? Die polnische Regierung, die ungarische Regierung behaupten, die Beschlüsse des Rates erlauben der Union nicht, diesen Rechtsstaatlichkeits anhand der qualifizierten Mehrheit einzuführen. Angela Merkel, Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, sind einer anderen Meinung. Das wird eine harte politische Auseinandersetzung sein. Aber ich bin der Meinung, dass diese weiche Formulierung vom Juli möglicherweise kein Fehler gewesen ist. Man muss auch bedenken, dass was damals vor allem auf der Tagesordnung stand, war die Entscheidung über den Rettungsfonds, der von allen in Europa erwartet wurde. Und man wollte diese Entscheidung, diesen Rettungsfonds ins Leben zu rufen, nicht gefährden durch diese Diskussion über die Rechtsstaatlichkeit. Man hat aber eine Formulierung gefunden, die eben, wenn es den politischen Willen gibt, in Berlin, in Brüssel, in anderen Hauptstädten Europas, dann ist der Weg offen zu einem effizienten und transparenten Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Die Frage ist nur, wie stark ist der Wille in den Hauptstädten? Da bin ich nur mäßig optimistisch, obwohl ich der Meinung bin, dass hier wirklich sehr viel auf dem Spiel steht. Und wenn die Europäische Union diesen Moment nicht nutzt, dann werden sie in den kommenden Monaten, Jahren noch größere Probleme haben.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, das ist der Wortwechsel und wir diskutieren darüber, was die EU in allererster Linie ist, Wertegemeinschaft oder Wirtschaftsgemeinschaft. Wir tun dies in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin und haben im Vorfeld Fragen von Bürgerinnen und Bürgern eingefangen, die ich immer mal wieder in die Diskussion einspeisen werde. Es diskutieren der Wissenschaftler und EU-Experte Christian Freudelsberger, die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner und Piotr Burras, Leiter des Warschauer Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Das Stichwort politischer Wille. Noch einmal zurück zu den Verhandlungen, die es über das Budget und auch den Corona-Hilfsfonds jetzt mit dem Europäischen Parlament geben muss. Die Ansage aus dem Parlament, die jetzt noch mal aktuell auch gestern wiederholt wurde, war, ohne einen halbwegs griffigen Rechtsschutzmechanismus und ohne ein Mitspracherecht für die Verteilung der Gelder wird das Europäische Parlament dem nicht zustimmen. Was aber bedeuten würde, dass kein Geld fließen kann. Wie groß schätzen Sie den politischen Willen im Parlament ein, da wirklich hart zu bleiben an dem Punkt? Herr Freudelsberger.
Ich schätze persönlich den politischen Willen im Parlament deutlich höher ein, als man das vielleicht gewillt ist, erstmal zu tun. Das Europäische Parlament blickt auf eine ganz, ganz lange Historie der Selbstermächtigung zurück. Das Parlament hatte immer zwei Hebel. Der eine war die Investitur der Kommission. Das ist letztes Jahr ziemlich in die Hose gegangen. Da hat sich das Parlament nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten oder eine gemeinsame Kandidatin einigen können. Da wurde das Parlament vom Europäischen Rat gewissermaßen ausmanövriert. Der andere Hebel, und das besteht schon seit den 1970er Jahren. 1970 war der erste Haushaltsvertrag, den das Parlament mit der Kommission damals abgeschlossen hat. Der andere Hebel war immer das Haushaltsrecht. Es scheint mir so, dass jetzt im Europäischen Parlament eine deutliche Mehrheit besteht, dieses Haushaltsrecht dieses Mal auch wirklich zu nutzen. Und in dem Fall eben für einen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus im EU-Haushalt, für eine umgekehrte qualifizierte Mehrheit. Also die vier Gruppenführerinnen und Führer der im Europäischen Parlament in ihrem Brief an die Europäische Kommission und die Bundeskanzlerin argumentieren ganz klar für eine umgekehrte qualifizierte Mehrheit, dass es also eine qualifizierte Mehrheit gegen Sanktionen braucht. Ich denke, dass die Chancen darauf letztlich gar nicht so schlecht sind. Das Europäische Parlament hat sich, wenn man zurückblickt, in seiner Historie da schon häufiger durchgesetzt. Und ich denke auch, natürlich wäre das gerade jetzt für die Corona-Hilfen, auf die man sich ja jetzt geeinigt hat, wäre das natürlich jetzt erstmal eine tragische Nummer. Aber es bedeutet
wenn
es ja nicht,
das Geld nicht fließen
eben,
kann.
Aber das bedeutet ja eben nicht, dass das Geld nicht fließt ab 1. Januar. Dann würde es im Grunde eine Fortschreibung des bisherigen mehrjährigen Finanzrahmens
geben. Für das
geben.
Budget, aber die Corona-Hilfen könnten nicht fließen.
Korrekt, korrekt. Aber ich denke mal, dass der Leidensdruck dann so stark steigt, auch innerhalb kürzester Zeit, dass man sich
im Parlament oder bei den Staats- und Regierungschefs. Das ist ja noch die Frage. Wie sehen Sie das, Frau Brandner?
Ich finde es absolut richtig und notwendig, dass das Europäische Parlament auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit pocht. Aber es ist auch klar, dass wenn auf mitgliedstaatlicher Seite sich dort jetzt nicht mehr an politischem Willen dazu rausbildet, dass es dann sehr schwierig sein wird, es durchzusetzen. Deswegen glaube ich, dass der Druck muss jetzt wirklich national auch auf die einzelnen Regierungen kommen. Und Deutschland hat momentan eine besondere Verantwortung, nämlich die Ratspräsidentschaft inne. Und Deutschland kann jetzt dafür sorgen, dass die Verhandlungen zu dem Rechtsstaatsmechanismus wirklich im normalen gesetzgeberischen Verfahren laufen mit qualifizierter Mehrheit. Das ist ja eine Verfahrensfrage, wo das entschieden wird. Und deswegen kann man Herr Orban und Herrn, ja, wie sie alle heißen, Babiš sagen, es tut uns schrecklich leid. Das ist ein normales Gesetzgebungsverfahren. Das findet in qualifizierter Mehrheitsverfahren statt und das setzen wir als Ratspräsidentschaft durch. Diesen Mut, den erwarte ich jetzt wirklich von der Bundesregierung. Und es gibt ja auch zum Beispiel die jetzt ab 2021 arbeitende Europäische Staatsanwaltschaft, deren Auftrag ist, Korruption in der Vergabe von EU-Geldern nachzugehen und zwar eben auch durch europäische Kapazitäten. Wissen Sie, da gibt es zwei Länder, die denen noch nicht beitreten wollen. Das sind Ungarn und Polen. Ich würde auch sagen, auch das muss Voraussetzung sein, um europäische Gelder zu bekommen, dass wenn man Geld in seine Tasche will, muss man auch zulassen, dass jemand in der Tasche nachschaut, ob die Gelder gut ausgegeben wurden. Das heißt, man hat mehrere Hebel und wir brauchen auf jeden Fall einen, zwei effektive plus die bessere Nutzung der schon vorhandenen Möglichkeiten, die hatten wir vorhin diskutiert. Aber am Ende, glaube ich, braucht es die Mitgliedstaaten. Es wird nicht ohne sie gehen. Und das Europäische Parlament hat Recht, darauf jetzt auch zu pochen.
Jetzt ist es ja so, dass es neben Polen und Ungarn, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, und Sie, Frau Brandner, eben Tschechien, tatsächlich auch noch andere, nennen wir es mal Sorgenkinder, gibt in der EU. Es geht fast immer um die gleichen Sorgen. Korruption, Einschränkung von Gewaltenteilung, Meinungs- und Kulturfreiheit, Vielfalt, Vorgehen gegen Regierungskritiker. Jetzt hat uns ein 18-jähriger Duisburger gefragt, warum es denn auf der anderen Seite so schlimm wäre, wenn sich einige Mitgliedsländer auf demokratische Weise auf illiberale Werte einigen würden. Darf die EU denn tatsächlich nur liberale Werte vertreten? Denn all diese Regierungen, man könnte vielleicht noch Rumänien, Kroatien, Bulgarien nennen, die ähnliche Vorstellungen haben, sind durchaus demokratisch gewählt worden.
Aber demokratisch gewählt bedeutet noch längst nicht demokratisch zu sein. Und wir müssen fairerweise auch dazu sagen, dass diese antiliberalen, antidemokratischen Tendenzen ja auch kein osteuropäisches Phänomen sind, sondern auch bei uns existieren in Deutschland, in Frankreich, in vielen anderen Ländern auch. Aber es ist nun mal so, dass die Europäische Union ihre Werte definiert hat. Die Grundrechtecharta ist sehr klar. Und deswegen ist das die Grundlage, auf der wir gemeinsam kooperieren. Und weder beim Beitritt ist es möglich zu sagen, wir respektieren nicht die Pressefreiheit, noch ist es möglich, wenn man Mitglied ist. Wir haben nur in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass wir zwar beim Beitritt sehr gut drauf geschaut haben, dafür ganz viele Mechanismen haben, aber sie nicht etabliert haben für die existierenden Mitgliedschaften. Und da müssen wir jetzt eben nacharbeiten. Ich finde, es kann nicht sein zu sagen, wir akzeptieren halt, dass in einzelnen Ländern die Menschenrechte beschnitten werden, weil am Ende Herr Orban ja auch über mein Leben in Deutschland mitentscheidet. Er sitzt ja mit den anderen Regierungschefs zusammen. Seine Minister entscheiden im Ministerrat auch über mich, wenn sie Entscheidungen treffen. Und das kann ich nur akzeptieren, wenn ich weiß, der kann auch wieder abgewählt werden. Und das wird immer unwahrscheinlicher durch die Beschneidung von Pressefreiheit, NGOs. Und deswegen betrifft es uns direkt. Es ist nicht so, als ob ich sagen könnte, dort ist Ungarn und ich bin hier in Deutschland. Ich habe ja damit nichts zu tun. Sie entscheiden doch über mein Leben mit. Und das ist die Grundlage, die wir halten müssen als Rechtsstaatlichkeit mit Grundrechten und Demokratie. Sonst bin ich auch nicht mehr bereit, dass diese Entscheidungen dann getroffen werden.
Herr Buras, Sie stimmen zu?
Ja, ich stimme vollkommen zu. Ich glaube, man muss auch so sehen, dass die Europäische Union kein föderaler Staat ist. Und natürlich gibt es in der Europäischen Union die Möglichkeit, die nationale Politik eine Art zu gestalten, wie sich das die jeweilige Mehrheit im Land wünscht. Und dieser Spielraum ist sehr groß. Aber es gibt bestimmte Grenzen, die daher rühren, dass die EU auf Vertrauen, auf Solidarität unter den Ländern, unter den Gesellschaften aufbaut. Diese Solidarität ist nicht möglich, wenn vor allem das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet wird. Weil die EU als eine Rechtsgemeinschaft braucht eine gewisse Sicherheit, dass eben dieses Recht in jedem Land genauso respektiert wird und von unabhängigen Institutionen auch kontrolliert wird. Und das ist notwendig für den normalen Rechtsverkehr, das ist notwendig bei der Vergabe von Haushaltsmitteln. Und wenn es wie heute in Polen, wie in Ungarn oder wie wir sehen auch in Bulgarien immer mehr, es wirklich keine Gewissheit gibt, dass die Richter eine systemische Garantie ihrer Unabhängigkeit genießen, dann hört der Spaß auf.
Aber man muss natürlich vielleicht auch sehen, dass aus den genannten Ländern, aber auch anderswo aus Ländern in der EU durchaus auch in diesem Zusammenhang Kritik an Deutschland kommt. Wir halten hier die Rechtsstaatlichkeit extrem hoch, aber zur Rechtsstaatlichkeit gehört auch, dass man Verträge einhält. Und ich erinnere mal daran, dass zurzeit gegen Deutschland Stand Februar 76 Vertragsverletzungsverfahren laufen.
Viele Staaten haben Vertragsverletzungsverfahren am Hals und das ist ja nichts Schönes und man soll das auch nie beschönigen, wenn das der Fall ist. Was aber, glaube ich, wichtig ist, ist auch zu unterscheiden zwischen regulären Vertragsverletzungsverfahren und systemischen garantieren für die Unabhängigkeit der Justiz, für die fundamentalen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, wie sie in den europäischen Verträgen verankert ist. Das ist etwas anderes, wenn zum Beispiel eine gewisse Richtlinie der EU nicht implementiert wird, wie das die Verträge vorsehen. Und was anderes, wenn die Richter, wie in Polen zum Beispiel, Disziplinarverfahren ausgesetzt wird, die vom Politikern kontrolliert werden.
Also es gibt eine gewisse Hierarchie der Werte und Vertragstreue ist einfach ein bisschen weiter unten angesiedelt?
Naja, weiter unten nicht, aber ich glaube, die Rechtsstaatlichkeit ist als Prinzip ist natürlich etwas, was ohne das die Europäische Union überhaupt nicht funktionieren kann. Also das ist und es gibt eben bestimmte systemische Fragen, die außer Diskussion sein sollen. Und ich glaube, das ist ja qualitativ schon anders als konkrete Verletzungen von bestimmten Vorschriften des EU-Rechts.
Frau Brandner und dann Herr Freudelsberger.
Also wir kritisieren die Bundesregierung immer hart dafür, dass sie sehr viele Richtlinien nicht umsetzt, vor allem im Umweltbereich. Ich erinnere an die Nitratrichtlinie. Es gibt da ganz viele, die leider nicht umgesetzt werden. Und das muss man scharf kritisieren, weil es eben natürlich auch dann einen Vorwand gibt für andere Länder. Und deswegen müssen diese Richtlinien auch umgesetzt werden. Aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob der Rahmen, in dem auch diese Richtlinien entschieden werden, demokratisch ist. Ich sag mal, Unabhängigkeit, Justiz, Pressefreiheit etc. Aber Sie haben recht, da haben wir eigene Hausaufgaben zu machen, die wir auch ernster nehmen sollten. Und was da auch immer mitschwingt, ist natürlich dieser Gedanke, wir gucken immer nur auf einzelne Länder und die Großen, die trifft es nie. Deswegen glaube ich, dass es sehr notwendig und wichtig ist, dass wir einen EU-Rechtsstaatsmechanismus schaffen, der alle Länder im Blick hat, überall überprüft, ob Grundrechte und Demokratie eingehalten werden, der das einmal jährlich macht und der auch nicht aus, sagen wir, Brüsseler Experten zusammengesetzt ist, sondern ein Gremium, in das jedes nationale Parlament einen Verfassungsexperten schickt. Also dass auch das polnische Parlament, das maltesische, jedes Parlament einen Experten schickt und dieses Gremium alle Länder einmal im Jahr begutachtet und ad hoc auch Notsituationen nochmal sich anschauen kann.
Das ich glaube, wäre
ein Vorwurf. Ja, es geht immer nur um uns, den muss man entkräften, indem man sich selber der Überprüfung auch stellt.
Also so eine Art jährlicher Werte-TÜV, Herr Freudelsberger?
Ja. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also grundsätzlich ist es so, dass die Nicht-Umsetzung europäischen Rechts ist ein Thema, das eigentlich fast alle Mitgliedstaaten auch betrifft. Ist übrigens wirklich eines der schmutzigen Geheimnisse der Europäischen Union, würde ich jetzt mal sagen, dass sehr, sehr viel, viel zu viel europäisches Recht auf nationaler und dann zum Teil auch regionaler, lokaler Ebene eben in letzter Konsequenz nicht umgesetzt oder durchgesetzt wird. Es ist aber nun auch kein Zufall, dass diese Fragen von Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, dass diese Dinge tatsächlich ganz vorn angestellt sind im Vertrag über die Europäische Union. Wenn man den aufschlägt, Artikel 1 sagt, wir gründen diese Europäische Union. Artikel 2 sagt, das sind unsere Werte. Und das ist tatsächlich der Wesenskern dessen, was die Europäische Union ist. Daran haben sich in letzter Konsequenz wirklich alle zu halten. Und jetzt braucht man eben auch die Möglichkeit, um diesen Artikel 2 tatsächlich mit Leben zu füllen.
Jetzt wird es ja im Zusammenhang mit dem Corona-Hilfsfonds noch einmal sehr viel mehr Geld geben, dessen Verwendung zu kontrollieren sein wird. Wir reden hier von 750 Milliarden. Ein Gutteil davon, 390 Milliarden, wird zugeteilt, wird vergeben. Der Rest sind dann günstige Kredite. Und in diesem Zusammenhang fragt Herr Heitzmann aus Berlin, wer für die konkrete Verwendung der Corona-Gelder haftet und ob das Corona-Paket nicht der Einstieg denn doch in die Vergemeinschaftung von Schulden markiere.
Das sind zwei unterschiedliche Fragen, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja. Wer haftet dafür und wer erhält gewissermaßen die Aufsicht über die Verwendung dieser Mittel? Vorher wurde schon ganz kurz angesprochen, die Schaffung dieser europäischen Staatsanwaltschaft. Ja. Das ist für mich einer der großen Hoffnungsschimmer in dieser Frage in den letzten Jahren. Die wird jetzt dann auch demnächst tatsächlich funktionstüchtig werden und zusammen eben mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF heißt das, das besteht schon länger, dann tatsächlich eben auch Durchgriffsrechte auf nationaler Ebene haben. Das könnte unter Umständen zu so einer Art Game Changer werden. Aber dann muss diese Europäische Staatsanwaltschaft eben auch mit den administrativen Kapazitäten und den Mitteln ausgestattet werden, die sie derzeit noch nicht wirklich hat. Ja. Die zweite Frage zum Eintritt in die sogenannte Transferunion, ja, die Vergemeinschaftung von Schulden auf Dauer, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Es wurde immer wieder in den letzten Monaten darüber gesprochen, das sei so der Hamiltonian Moment der Europäischen Union. Ja? Also der qualitative Schritt hin zu einer Vergemeinschaftung der Schulden. Ich denke, wenn ich mir anschaue, was im Juli vom Europäischen Rat beschlossen wurde, was im Eigenmittelbeschluss jetzt drinsteht, dann ist doch eindeutig, dass es sich hier um eine einmalige Sache handelt, dass die Hürden, um das zu verstetigen, sehr, sehr hoch sind, dass es nicht sehr einfach wird, das tatsächlich auf Dauer durchzusetzen. Da haben einzelne Mitgliedstaaten, unter anderem eben auch Deutschland, ein klares Interesse daran, das nicht zuzulassen und haben das auch letztlich durchgesetzt.
Ich glaube, Olaf Scholz hat neulich eben Diskussionen wieder angestoßen mit seiner Bemerkung, dass diese Rettungsfonds vielleicht Einstieg in ein größeres Projekt sei, eben dieses Hamiltonian-Projekt, das heißt Europa würde sich es leisten, auf Dauer quasi Schulden zu vergemeinschaften. Aber ich glaube, der Weg dahin ist noch sehr weit. Und jetzt in den kommenden Monaten wird sich die Diskussion eher darauf konzentrieren, wie die Schulden, die jetzt anfallen werden im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Rettungsfonds, wie sie abbezahlt werden sollen in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten. Und da ist die Diskussion über die EU-Steuer, die EU-Eigenmittel eine sehr wichtige. Und ich glaube, sie hat einen sehr wichtigen auch Bezug auf die Debatte über den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Um das ganz kurz zu erklären, die Kommission will neue EU-weite Steuer, Digitalsteuer, Finanztransaktionssteuer einführen und mit diesem Geld in den kommenden Jahrzehnten die Schulden abbezahlen, die demnächst entstehen werden, um den Rettungsfonds zu finanzieren. Dafür braucht sie aber eine Einstimmigkeit aller EU-Mitgliedstaaten. Und hier sehen die Gegner des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus einen Hebel, um eben diesen zu verhindern. Das heißt, es wird ein Kuhhandel sein. Ich würde erwarten, dass eben die illiberalen Regierungen sagen werden, wir stimmen dem Eigenmittelbeschluss des Rates zu, aber nur, wenn der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus aufgeweicht wird, beziehungsweise wenn er vom Tisch ist. Und ich glaube, das wird eine sehr wichtige, sehr schwierige politische Auseinandersetzung sein. Und das Parlament wird hier eine große Rolle spielen.
Frau Brandner, was würden Sie Herrn Heitzmann sagen? Ist das der Einstieg in die Vergemeinschaftung von Schulden, die durch die Corona-Hilfsfonds markiert wird?
Nein, ist es nicht. Wir haften ja jetzt nicht für Schulden anderer Länder, sondern die Europäische Union nimmt Schulden gemeinsam auf über den europäischen Haushalt und die können zurückgezahlt werden, entweder über nationale Beiträge, die sind danach Wirtschaftskraft, oder eben über neue Eigenmittel, ich sage mal Digitalsteuer, eine CO2-Steuer, Plastiksteuer, alles, was ja angesprochen wurde. Man kann auch gemeinsame Steuersätze festlegen. Das heißt, da ist keine gemeinsame Haftung für alte Schulden oder für die neuen geschaffen worden. Ich glaube aber, dass wir auch in Zukunft die Kapazität haben müssen, als Europäische Union in zukünftigen Krisen handlungsfähig zu sein und dafür solche Mechanismen vielleicht doch noch mal wieder genutzt werden müssen, weil wir eine gemeinsame Währung haben und das in unserem Interesse ist, dass dieser Binnenmarkt funktioniert. Deswegen, wir brauchen bestimmt auch Kriseninstrumente für die Zukunft. Aber wegen Eigenmittel, weil Sie es gerade angesprochen haben, also das Land, das am meisten Eigenmittel blockiert, ist Deutschland. Hat ganz klar gesagt, keine Eigenmittel. Polen hat sehr übrigens interessanterweise einiges eingebracht gehabt mit Blick auf Bekämpfung von Steuerbetrug, Steueroasen. Ich fände es interessant, wenn wir dort Polen die Hand reichen würden und sagen würden, da haben Sie ja recht, da kann man doch vielleicht sogar gemeinsam arbeiten. Das sind ja einzelne Punkte, wo es durchaus richtig ist. Da ist wirklich die Hürde eher Deutschland als andere europäische Länder. Und die Solidarität, die durch den europäischen Haushalt entsteht, ist ja auch richtig und notwendig. Am Ende fahren wir gemeinsam alle besser. Und dass wir durch Corona nicht alleine durchkommen, ist, glaube ich, ziemlich klar.
Wir sind gefragt worden bei unserer kleinen Umfrage von einem 35-jährigen Bürger, ob die aktuellen Krisen, beispielsweise die Corona-Krise, Flüchtlingskrise ist hier und heute mal nicht das Thema, weil wir darüber ausführlich vor wenigen Wochen diskutiert haben. Aber ob Corona-Krise und andere Krisen die Einigkeit in der EU ver- oder zumindest behindern oder aber eben tatsächlich dieses Element, was Sie auch gerade nochmal ansprachen, der Solidarität gestärkt haben. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, ich glaube, diese Beschlüsse über den Rettungsfonds, die würden eher darauf hinweisen, dass die EU in dieser Krise doch gestärkt wurde. Ich glaube, das war ein Meilenstein, das muss man auch so sehen, in der europäischen Integration, was da passiert ist in diesem Jahr. Das hätte ohne die Corona-Krise paradoxerweise bestimmt nicht passieren können. Insofern, ich habe hier eine sehr positive Einschätzung dieser Entwicklung. Alles andere, was wir hier diskutiert haben, hat mit der Corona-Krise nichts zu tun. Und da sind natürlich die Zersetzungskräfte sind auch sehr stark, aber die sind nicht die Folge der Corona-Krise, sondern andere Entwicklungen.
Ich kann es nur unterstreichen. Also ich denke, wenn ich mir die letzten Monate so ansehe und wie sich der Diskurs dann ab Ende März, Anfang April entwickelt hat, auch in den einzelnen Mitgliedstaaten, ist dieser Solidaritätsgedanke doch deutlich im Mittelpunkt gestanden. Am Anfang der Corona-Krise, ja, da haben wir jetzt schon häufig drüber gesprochen, da haben sich die einzelnen Regierungen letztlich nicht mit Ruhm bekleckert, indem sie alle unterschiedliche Maßnahmen ergriffen haben und gegenseitig die Grenzen geschlossen haben. Man hat aber dann doch relativ schnell eigentlich einen gemeinsamen europäischen Weg entwickelt, zusammen mit der Europäischen Kommission, zusammen mit Deutschland, Frankreich und dann eben im Europäischen Rat. Und der hat letztlich doch zu deutlich mehr Solidarität geführt. Ich kann eigentlich nur unterstreichen, was die Kommissionspräsidentin da einmal gesagt hat. Und zwar, in den ersten 4 Monaten der Corona-Krise hat die Europäische Union mehr zu Wege gebracht als in den ersten 4 Jahren der Euro-Krise. So sehe ich das persönlich auch. Das hat aber mit dem Wesen der Krise zu tun. Die Krise, die wir derzeit durchlaufen, ist eine andere als die Euro-Krise. Jetzt geht es eigentlich beinahe um so eine Art Naturkatastrophe. Ja? Da kann niemand wirklich was dafür, wenn jetzt dieser Virus übereinkommt letztlich. Da gilt es wirklich solidarisch miteinander zu sein. Und wir haben auch schon in Umfragen vor Jahren das eigentlich gesehen, dass wenn es zum Beispiel um Naturkatastrophen geht, da sind die europäischen Bürger viel stärker bereit, miteinander Solidarität zu üben, als in anderen Krisen, wie zum Beispiel in der Euro-Krise. Ja, wenn man jetzt mal die Zahlen vergleicht, was die Unterstützung beispielsweise von Euro-Bonds während der Euro-Krise in Deutschland betrifft, das war wirklich interessant. Also mehr als 70% der Deutschen waren 2012 gegen Euro-Bonds und ich glaube sogar mehr als 80% der Grünen-Wähler, wenn mich nicht alles täuscht, während die Zahlen jetzt im Grunde genau andersrum sind. Also 85% der Grünen-Wähler sind für Solidarität in Europa und im Grunde eine große Mehrheit aller anderen Wähler in Deutschland auch. Also die Krise ist deutlich anders. Solidarität steht deutlich mehr im Mittelpunkt und man versteht auch, wieso man hier jetzt solidarisch ist. Und das hat sich letztlich eben auch politisch dann Bahn gebrochen.
Wenn wir über Solidarität sprechen, finde ich es immer wichtig, dass wir die unterschiedlichen Solidaritätsansprüche wahrnehmen. Und wir haben in den letzten Jahren, Sie haben es gerade angesprochen, auch natürlich über Flüchtlingsfragen diskutiert, wo wir Solidarität in Anspruch nehmen wollten und dann auch osteuropäische Länder gesagt haben, sie machen nicht mit. Aber wir nehmen selten zur Kenntnis, dass zum Beispiel die baltischen Staaten, die osteuropäischen Länder auch Solidaritätsanforderungen an Deutschland haben. Ich sage mal Stichwort Nord Stream 2, die Gaspipeline, die direkt zwischen Deutschland und Russland ist, wo die europäischen Länder des Ostens und des Baltikums gesagt haben, bitte seid mit uns solidarisch, bitte macht das nur in Kooperation mit uns. Und Deutschland gesagt, das interessiert uns nicht, für uns eine energiepolitische Frage. Es gibt gleiche Dinge zum Beispiel mit Blick auf Tschechien und 5G, Huawei, wo diese Länder sagen, bitte helft uns, wir sind schon zu stark in der Abhängigkeit, wo klar ist, dass Deutschland entscheidend ist, wie es jetzt 5G macht, mit oder ohne Huawei. Auch dort wird auf die Solidaritätsanforderungen nicht eingegangen. Das heißt, wir müssen auch lernen, als Deutsche stärker wahrzunehmen, wo denn unsere wirtschaftlichen Interessen vielleicht mal zurückstecken müssen, um das europäische Gemeinwohl zu stärken und wieder eine neue Dynamik der Solidarität auch hinzubekommen. Oder was wir in der Krise auch gesehen haben, wie stark wir abhängig sind von osteuropäischen Arbeitskräften. 300.000 im Pflegebereich, wir haben sie dann alle wieder reingelassen, weil ganz klar war, uns bricht sonst der gesamte Sektor zusammen. Die Saisonarbeitskräfte, wie unmöglich wir umgehen mit den Arbeitskräften in der Fleischindustrie, wie sehr wir dort ausbeuten und darauf unseren Wohlstand aufbauen, dass wir uns dessen auch mal in Deutschland wieder bewusst werden und da vielleicht auch manchmal daran denken, was diese Länder an Investitionen leisten, in die Ausbildung, in die Fachkräfte, die wir ganz gottgegeben hinnehmen und sie dann auch noch schlecht bei uns behandeln. Ich glaube, das sind Themen, die wir auch gemeinsam europäisch diskutieren sollten, wenn wir über Solidarität reden, weil es ist der Kern auch dessen, worauf wir dann hinterher in Krisen aufbauen können.
Das bringt mich dazu, noch das anzumerken, was Tom aus Berlin uns gesagt hat, nämlich dass gefühlt letztendlich jedes Land dann doch immer das macht, was im eigenen Interesse das Wichtigste ihm erscheint. Lassen Sie uns vielleicht zum Schluss dieser Diskussion ganz kurz auf den schönen Satz gucken, so viel national wie möglich und so viel europäisch wie nötig. Meinen Sie, und das fragen auch einige von unseren Bürgerinnen und Bürgern, die wir befragt haben, dass sich über die Krisen da was verschoben hat, also tatsächlich ein Stück weniger national, ein Stück mehr europäisch und zwar nicht in der konkreten Situation, sondern nachhaltig?
Ja, wir haben beim European Council on Foreign Relations eine Umfrage gemacht in diesem Jahr, wo wir auch diese Frage in etwas abgeänderten Form gestellt haben. Und die Befunde waren interessant, weil ich glaube, das herrschende Gefühl in Europa ist heute nicht, dass wir eine Rückkehr zum Nationalen brauchen, was man am Anfang dieser Krise sehr befürchtet hat. Aus gutem Grund, weil es eben diese Reaktionen auf die Pandemie, also sehr national geprägt waren am Anfang. Aber ich glaube, das dominierende Gefühl heute in Europa ist, dass wir mehr Koordination in der EU brauchen, dass mehr Zusammenarbeit, was nicht unbedingt heißt, dass die europäischen Bürger sich wünschen würden, dass die EU sich in einen föderalen Staat verwandelt.
Das Obwohl heißt, wir schon auch die Frage bekommen haben von einem Daniel, wann es mehr Macht für die EU-Kommission gibt, sprich wann wir eine Art europäische Regierung bekommen. Aber ich würde gerne noch Frau Brandner und dann auch zum Schluss Herrn Freudesberger noch hören mit der Antwort auf meine Frage.
Die Corona-Krise hat ja nicht nur gezeigt, dass wir selber stärker auf uns zurückgeworfen sind, sondern auch die sonstigen Führungskräfte, die man hatte, ich sage mal Stichwort die USA, komplett ausgefallen sind. Ja, also dass man gemerkt hat, Trump guckt nur, dass er irgendwo Impfstoffe aufkaufen kann, auch zulasten der europäischen Partner, zulasten aller anderer. Und dass, wenn wir Europäer uns nicht selber drum kümmern, dass es keiner für uns tun wird. Und in dieser Krise haben wir gemerkt, dass jedes einzelne Land zu klein ist, um diese Fragen zu lösen. Ja, wir werden das nicht mit dem Impfstoff alleine als Deutsche schaffen und es wird uns gemeinsam europäisch aber gelingen. Ich glaube, dieses Gefühl, das auf sich geworfen sein, es hilft dir keiner und du bist alleine zu klein, deswegen tu dich mit deinen Partnern zusammen. Das ist gestärkt worden in dieser Krise. Und jetzt muss die Europäische Union das auch wirklich hinbekommen, diese strategische Souveränität zu stärken und zu liefern. Das ist jetzt die Hauptaufgabe. Da hat auch die deutsche Ratspräsidentschaft eine große Aufgabe. Weil wenn wir hier beweisen, dass wir unsere Leben schützen können durch die europäische Kooperation, dann werden wir das sicher in anderen Gebieten auch machen. Ich sage mal Stichwort Lebensmittelsicherheit, IT-Sicherheit, dass wir es schaffen, eine digitale Souveränität als Europäer. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir dort wirklich als Europäische Union noch viel vor uns haben und vielleicht werden wir eines Tages zur Europäischen Föderalen Republik. Das würde ich mir wünschen, aber viele Schritte werden bestimmt dahin führen.
So viel national wie möglich, so viel europäisch wie nötig. Ich würde da ehrlich gesagt auch noch die lokale und regionale Ebene dazu nehmen. So viel wie möglich, so bürgernah wie möglich. Das ist der Grundsatz, auch den sich die Europäische Union in Maastricht schon gegeben hat mit dem Subsidiaritätsprinzip. Das übrigens in letzter Konsequenz auch ein föderales Prinzip ist. Föderalstaaten funktionieren so, dass eben so viel wie möglich dezentral organisiert wird und nur das, was tatsächlich Mehrwert bringt, auf der zentralen Ebene. Und dieser Mehrwert ist das, was entscheidend ist. Wo bringt die Europäische Union den Mehrwert gegenüber Politik auf der nationalen, regionalen, lokalen Ebene? Und ich glaube, in dieser Krise ist es recht deutlich geworden, dass es in bestimmten Bereichen einen Mehrwert gibt. Das ist jetzt dieser Corona-Hilfsfonds, wo man gemeinsam Schulden aufnimmt, um Staaten aus der Patsche zu helfen, die das selbst nicht mehr geschafft hätten. Ich glaube aber auch, dass eine der großen Lehren der letzten 10 Jahre ist, sowas entsteht nur in Situationen, sowas ist situativ. Wenn das Dach brennt, dann entsteht auf einmal Integration, dann entsteht eine Bewegung. Es gibt kaum strategische Akteure auf der europäischen Ebene, die da so weit im Voraus denken, dass es jetzt eine große Bewegung gibt hin zum europäischen Föderalstaat. Ich glaube, auch in Zukunft wird die Europäische Union immer dann reagieren, wenn es nötig ist.
Damit sind wir am Ende dieser Diskussion. Wertegemeinschaft oder Wirtschaftsgemeinschaft? Was treibt die EU? Dieses Thema diskutierten der Wissenschaftler und EU-Experte Christian Freudelsberger, den Sie zuletzt hörten, die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner und Piotr Buras, Leiter des Warschauer Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. In Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin haben wir Fragen von Bürgerinnen und Bürgern in die Diskussion eingespeist.
Thank you.